온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 421. Wir beginnen mit einer Meldung aus Mexiko. Dort hat der oberste Gerichtshof ein historisches Urteil gefällt. Er verpflichtet die Regierung dazu, die Vergabe von Werbeaufträgen gesetzlich zu regeln. Mehr über die Bedeutung dieses Urteils in wenigen Augenblicken.
Zwei unserer Beiträge führen nach Honduras. Am 26. November finden dort Präsidentschaftswahlen statt. Obwohl das Land zu den korruptesten und gewalttätigsten der Welt gehört, ist kaum mit einem Politikwechsel zu rechnen. Denn weder Korruptionsskandale noch die Verstrickung staatlicher Stellen in den Mord an die Umweltschützerin Berta Cáceres konnten Präsident Juan Orlando Hernández etwas anhaben.
Fast 21 Monate ist es her, dass Berta Cáceres ermordet wurde. Über Jahre hat die Menschenrechtsverteidigerin gegen die Pläne des Unternehmens DESA gekämpft, auf dem Land der indigenen Lenca einen Staudamm zu bauen. Nach einem Jahr Analyse des Tathergangs und der staatlichen Ermittlungen kam jetzt eine Gruppe von RechtsexpertInnen zu dem Schluss, dass das Unternehmen direkt in den Mord an Berta Cáceres verwickelt war.
Ni una menos. Keine einzige Frau soll der machistischen Gewalt mehr zum Opfer fallen. Das fordert die argentinische Bewegung gleichen Namens. Der Fokus der Kampagne liegt auf Femiziden, der extremsten Form von Gewalt gegen Frauen. Ihre Forderungen gehen allerdings weit darüber hinaus, wie ihr im Beitrag Feministische Stimmen gegen machistische Gewalt hören werdet. Und nicht vergessen, am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, raus auf die Straße und ein Zeichen setzen gegen patriarchale Gewalt. Denn wir sind alle ni una menos.
Onda Hinhörer. Menschenrechte in 1,5 Minuten auf den Punkt gebracht. Heute Frauenrechte.
Frauenrechte sind Menschenrechte.
Doch trotz offizieller Gleichstellung von Frau und Mann ist die Mehrheit der Armen und Analphabeten weiblich.
Was müssen wir uns für Fragen stellen als Gesellschaft, damit das anders wird?
Man muss sich ja fragen, warum wird in den klassischen Frauenberufen so wenig bezahlt? Na, weil man deren Arbeit nicht wertschätzt, ganz einfach. Weil Frauen verdienen ja auch weniger, wenn sie im gleichen Beruf arbeiten wie Männer.
Kein Mensch kommt als Opfer oder als Täter auf diese Welt. Und doch gibt es auch hier geschlechtsspezifische Unterschiede.
Gerade bei den Tötungen ist es eben so, dass, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, werden mehr Männer getötet als Frauen. Aber sobald es in die Familie geht, in die Intimbeziehungen, dreht sich das Bild um und Frauen sind mehrheitlich die Opfer.
Zeit, sich gegen Gewalt an Frauen zu organisieren, findet der Zusammenschluss Keine mehr, der in Anlehnung an die argentinische Bewegung Ni Una Menos hier in Deutschland entstanden ist.
Weil ich es wichtig finde, dass Feminizide und Frauenmorde sichtbarer gemacht werden.
Diese Probleme, die passieren überall in der ganzen Welt. Und wir sind hier, um das zu ändern.
Also aufgepasst, das ist ein Problem, das alle angeht. Nur gemeinsam schaffen wir es, die patriarchalen Strukturen zu durchbrechen und eine wirkliche Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen.
So guys, if you're hearing this, we need you to stand up and fight for women's rights.
Und der Info? Nachrichten.
Mexiko. Mitte November fällte der oberste Gerichtshof Mexikos ein historisches Urteil. Er verpflichtet den Gesetzgeber dazu, bis Ende April nächsten Jahres eine Regelung zur Schaltung offizieller Werbung zu erlassen. In Mexiko geben staatliche Stellen, die Bundesregierung und die Regierung der einzelnen Bundesstaaten Millionenbeträge für die Schaltung von Werbung in Radio, Fernsehen und Printmedien aus. Allein in den letzten 4 Jahren beliefen sich die Ausgaben auf mehr als 1,5 Milliarden Euro und waren damit fast so hoch wie die Schäden, welche durch die Erdbeben dieses Jahres verursacht wurden. Die derzeitige Vergabepraxis der Regierung kommt einer Einschränkung der Meinungsfreiheit gleich, erklärt Verfassungsrichter Arturo Saldívar. Denn die Regierung nutze ihren Ermessensspielraum, um kritische Medien zu bestrafen und ihr Wohlgesonnene zu belohnen. Deshalb griff Saldiva eine Verfassungsbeschwerde der Menschenrechtsorganisation Artikel 19 auf, in der eine strikte Regelung der Vergabe von offiziellen Werbeaufträgen gefordert wird. Nun stimmten 4 von 5 Richtern des obersten Gerichtshofes dieser Beschwerde zu und verpflichteten den Kongress, eine Durchführungsbestimmung zu Artikel 134 der Verfassung zu erlassen. Diese Entscheidung wird von Artikel 19 begrüßt. Leopoldo Maldonado, zuständig für das Programm zum Schutz bedrohter Journalisten der Menschenrechtsorganisation, sieht dadurch die Unabhängigkeit der Medien besser gewährleistet. Auch werde somit ihre Instrumentalisierung verhindert, welche bisher den freien Zugang zu Informationen eingeschränkt hat.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL. Am 26. November sind Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Honduras und es sieht nicht nach einem Politikwechsel aus in einem der gewalttätigsten und korruptesten Länder der Welt. Der Mord an der Umweltschützerin Berta Cáceres vor 20 Monaten hat zwar international hohe Wellen geschlagen und erst Anfang November hat eine internationale Expertinnenkommission staatliche Stellen der Mittäterschaft beschuldigt, aber das konnte der Regierungspartei und ihrem Präsidentschaftskandidaten Juan Orlando Hernández genauso wenig anhaben wie massive Korruptionsskandale im Gesundheitswesen oder die von Experten als verfassungswidrig bezeichnete Änderung des Wahlgesetzes, die es Präsident Hernández erlaubt, ein zweites Mal anzutreten. Dabei hätten die Honduranerinnen und Honduraner allen Grund, ihre derzeitige Regierung zum Teufel zu schicken, denn der Bevölkerung sei eigentlich klar, wer die Nutznießer der letzten Regierungsjahre gewesen sind, so Ramon Enrique Barrios, Richter in der Großstadt San Pedro Sula und politischer Analyst. Die Regierung von Präsident Hernández hat Honduras privatisiert. Während dieser 4 Regierungsjahre haben sie unser öffentliches Eigentum geraubt. Vor dieser Regierung gehörten Flughäfen, Straßen und Häfen allen Honduranern. Wenn ein Staat seine Elektrizitätsgesellschaft privatisiert, seine Flüsse und Wälder privatisiert, wofür brauchen wir dann so einen Staat überhaupt? Honduras hat heute weniger eine Regierung zum Wohle aller, sondern ist vielmehr eine Honduras-Aktiengesellschaft.
Honduras ist menos gobierno público y más una Honduras S.A.
Für den Soziologen Eugenio Soto ist dies allerdings nichts Neues. Mit dem Ende der letzten Militärdiktatur und der Rückkehr zur Demokratie 1982 habe sich an den Machtverhältnissen in Honduras nichts Nennenswertes geändert.
Esta es realmente una oligodemocracia. Es una democracia que ha funcionado muy bien para las élites.
Das ist eine Oligodemokratie, eine Demokratie, die sehr gut für die Eliten funktioniert. Sie hat eine große Machtkonzentration hervorgebracht. Vor allem die honduranischen Ex- und Importeure sind die großen Gewinner eines Modells, das eine demokratische Fassade hat. Aber das ist alles sehr weit von der demokratischen Utopie entfernt. Und der Markt hat sich letztendlich dieser Demokratie bemächtigt. Aber die Menschen mögen die Wahlen. Irgendwie sind sie Teil unserer folkloristischen Kultur. Da ist es den Leuten sogar irgendwo wurscht, wenn die Wahlen manipuliert werden.
Dass
so ein Modell der schamlosen Bereicherung weniger in Anbetracht einer Armutsrate von über 60% nicht ohne Widerstand bleibt und wie die politischen und Wirtschaftseliten mit diesem Widerstand umgehen, dafür ist der Mord an Berta Cáceres nur ein Beispiel von Hunderten. Der Einfluss der Armee wird parallel dazu immer größer. Zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens, sagt die politische Rechte, zur Kontrolle der Bevölkerung, sagen Kritikerinnen. Trotzdem, in den Umfragen liegt Juan Orlando Hernández weit vorn, sofern man den Umfragen in Honduras trauen möchte. Der ehemalige Fernsehmoderator Salvador Nasrallah, schon vor 4 Jahren Kandidat für die Antikorruptionspartei, tritt diesmal für die Oppositionsallianz aus Mitte-Links-Kräften an und kann Präsident Hernández noch am ehesten gefährlich werden. Wie gesagt, dem Kandidaten der regierenden rechten Nationalpartei, nicht dem System an sich. Denn dafür kann das System noch einige andere Register ziehen. Manipulierte Wahlregister sind in Honduras üblich. Stimmenkäufe können in einigen Wahlbezirken bis zu 40% des Wahlergebnisses beeinflussen. Und danach, wenn es immer noch nicht passen sollte, gibt es immer noch das Mittel der Wahlfälschung. Der Putsch 2009 gegen den damaligen Präsidenten Manuel Zelaya hat gezeigt, wie schnell das Establishment missliebige Präsidenten loswerden kann. Eugenio Soto setzt denn auch weniger Hoffnung in parteipolitische Alternativen, sondern trotz aller Bedrohungen in die sozialen Bewegungen Honduras.
Yo creo que el movimiento social ha dado su contribución. El movimiento social en los 80 fue fundamental.
Die soziale Bewegung hat einen wichtigen Beitrag geleistet. In den 80er Jahren war sie für die Achtung der Menschenrechte von grundlegender Bedeutung. Da wurden Leben gerettet. In den 90er Jahren war sie auch wichtig, um dem Neoliberalismus etwas entgegenzusetzen, einige Reformen durchzusetzen, zum Beispiel die Wehrpflicht abzuschaffen. Heute sprechen alle über die Bewegung der Fackeln, die gegen Korruption und Straffreiheit demonstriert. Der Widerstand gegen den Staatsstreich von 2009 war von grundlegender Bedeutung. Die soziale Bewegung hat also entweder kleine demokratische Veränderungen vorangetrieben oder Widerstand geleistet, damit die Lage nicht noch schlimmer wird, als sie es bereits ist.
Fast 21 Monate ist es her, dass in Honduras die Menschenrechtsverteidigerin und Umweltschützerin Berta Cáceres ermordet wurde. Berta Cáceres war Koordinatorin des Rates der indigenen Völker von Honduras, COPIN, der in der Gemeinde Rio Blanco gegen das Wasserkraftprojekt Agua Zarca kämpfte. Der Konflikt mit dem Betreiberunternehmen DESA hielt schon seit 2013 an und hatte sich im Herbst 2015 wieder verschärft. Eine Gruppe von Rechtsexpertinnen und Experten hat den Fall des Mordes an Berta Cáceres und den Verlauf der staatlichen Ermittlungen ein Jahr lang analysiert. Sie ist nun zu dem Schluss gekommen, dass es eindeutige Beweise gegen das Unternehmen DESA gibt.
Das Staudammprojekt Agua Zarca, mit dessen Bau das Unternehmen DESA 2013 begonnen hatte, befindet sich auf dem Territorium der indigenen Lenca. Die betroffenen Gemeinden waren jedoch niemals konsultiert worden. Auf den Protest von Seiten der Lenca-Gemeinde Rio Blanco und des Indigenenrats Copin antwortete das Unternehmen mit Drohungen, Verfolgung von AktivistInnen und Schmutzkampagnen. Auch Berta Cáceres war diesen Angriffen seit langem ausgesetzt, bis sie am 2. März 2016 brutal ermordet wurde.
6. Februar 2016. Mission abgebrochen heute. Gestern ging es nicht. Ich warte ab, was sie sagen, weil ich keine Logistik mehr habe. Bin zurück auf Null.
Das schreibt Douglas Bustillo, der ehemalige Sicherheitschef des halbstaatlichen Wasserkraftunternehmens DESA, an ein Vorstandsmitglied seines Konzerns. Die Nachricht bezieht sich mutmaßlich auf einen gescheiterten Mordversuch gegen die Umweltschützerin und Menschenrechtsverteidigerin Cáceres. Keinen Monat später wird diese dennoch in ihrem Haus in La Esperanza erschossen. Der Ex-Sicherheitschef und frühere Oberleutnant der Armee Bustillo wird am 2. Mai 2016 in der Hauptstadt Tegucigalpa unter Mordverdacht verhaftet. Gemeinsam mit 7 weiteren Männern ist er des Mordes an Berta Cáceres und des versuchten Mordes an den mexikanischen Umweltaktivisten Gustavo Castro beschuldigt. Castro war in der Mordnacht in Berta Cáceres Haus und hat das Attentat durch glückliche Umstände überlebt. Weitere Verdächtige sind der Umweltmanager des Wasserkraftunternehmens Sergio Rodriguez sowie ein weiterer Ex-Militär. Doch der Mann, an den Bustillo am 6. Februar seine verklausulierte Nachricht schickte, ist weiter auf freiem Fuß. Seinen Namen kennen nur die Ermittlungsbehörden.
Den Informationen zufolge, die die Galpa analysiert hat, hat im November 2015 eine hohe Führungskraft der DESA Kontakt mit Douglas Giovanni Bustillo aufgenommen, um den Angriff auf das Leben von Berta Isabel Cáceres Flores auszuführen.
Heißt es im Abschlussbericht der unabhängigen internationalen Expertengruppe GAIPE über den Mordfall Berta Cáceres. Bertas Familie hatte die Juristinnen aus 3 Ländern, die sich vor allem mit Menschenrechtsfällen befassen, vor einem Jahr um Unterstützung gebeten, weil sie den Ermittlungen der honduranischen Behörden misstraute. Die Staatsanwaltschaft verweigerte der Familie und ihren Anwälten den Zugang zu den Prozessakten, der ihnen zugestanden hätte. Nur in einen Teil erhielten sie schließlich Einsicht. Die nun ausgewerteten Chat- und Telefonprotokolle deuten auch auf enge Beziehungen zwischen Ermittlungsbehörden und DESA hin. Nur 14 Stunden nach dem Mord kursierte folgende Nachricht unter Mitarbeitern der DESA.
Ich habe den Kommissar um Unterstützung gebeten und er sagt sie mir zu. Er wird mich über die Details des Mordes informieren. Außerdem hat er mir empfohlen, eine Pressemitteilung herauszugeben, um uns von diesem Vorfall zu distanzieren.
Obwohl der Staatsanwaltschaft eine Vielzahl Kommunikationsdaten von den Handys der Tatverdächtigen auch mit der Chefetage von DESA vorliegen, wird diese nach wie vor nicht belangt. Die Protokolle beweisen, dass Berta Cáceres und andere Führungspersonen des indigenen Rates Kupin seit langem auf Schritt und Tritt beobachtet wurden und dass DESA alles daran setzte, sie öffentlich zu diskreditieren. Laut Geipe verfügt die Staatsanwaltschaft über ausreichende Beweise, um die geistigen Urheber des Mordes zu überführen. Gustavo Castro, der am 2. März 2016 bei Berta Cáceres zu Besuch war und selbst angeschossen wurde, hat immer noch Hoffnung, dass auch die Hintermänner ermittelt werden.
Intentaron un asesinato limpio, digamos. No pudieron. Intentaron imputar a alguien del Copín.
No pudieron. Sie haben einen sauberen Mord versucht, aber es ist ihnen nicht gelungen. Sie haben versucht, jemanden von Copín und dann mich zu beschuldigen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Und zum Schluss mussten sie akzeptieren, dass es 8 Schuldige gab. Meiner Auffassung nach war der internationale Druck dafür entscheidend. Wenn dieser Druck aufrechterhalten wird, habe ich Hoffnung, dass aufgeklärt wird, wer hinter dem Mord stand. Wenigstens einige von ihnen. Es ist ja nicht nur einer, das ist ein ganzer Apparat.
Por lo menos algunos. Porque no es solamente uno. Yo creo que es todo un aparato más grande.
Bereits im Januar 2017 hat die Organisation Global Witness den Fall des Megakraftwerks Aguasarca unter die Lupe genommen. Sie weist darauf hin, dass Personen aus Honduras politischer und wirtschaftlicher Elite im Vorstand von DESA zu finden sind, wie der Ex-Minister Roberto Pacheco oder der Präsident der BAC-Bank Nicolás Atala. Und DESAs Präsident Roberto Castillo ist ehemaliger Geheimdienstoffizier. Geipe hat ihren Bericht nur einen knappen Monat vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Honduras vorgelegt. Dass er direkten Einfluss auf die Wahlergebnisse hat, ist nicht zu vermuten. Dennoch meint Gustavo Castro,
Creo que puede mover muchos hilos y puede mover muchas piezas cuando estamos hablando de imputar a un.
Ich glaube, dass es da verschiedene Ansatzpunkte gibt. Es wird ja ein Unternehmen belastet, das Verbindungen zu Banken hat, die wiederum einer der reichsten Familien in Honduras gehören. Und es gibt eine enge Verbindung zur aktuellen Regierung. In dem Maß, wie der Geipe-Bericht ein öffentliches Echo findet, wird er mehr Einfluss auf die politischen Prozesse in Honduras haben.
Interno y en la política interna en Honduras.
Justicia, justicia, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era con pasión. Le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. de vestidos sin domingos. La sangre se secó en el pavimento y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos.
Feministische Stimmen gegen machistische Gewalt. Ni una menos. Keine einzige Frau mehr soll der machistischen Gewalt zum Opfer fallen. Das fordert die argentinische Bewegung, die seit 2015 den öffentlichen Diskurs um Frauenrechte mitbestimmt.
La historia del movimiento feminista no empezó con ni una menos, pero evidentemente han logrado un grado de visibilidad que hasta entonces una serie de luchas no tenían. Creo que también es una experiencia a la que hay que hablar en plural, digamos, no es una experiencia que está fuera de nosotras, es más colectiva.
Ileana Arduino, Anwältin, Gender-Expertin und Aufmischerin im Politikbetrieb, stellt heraus, dass die feministische Bewegung natürlich nicht erst mit Ni Una Menos begonnen hat. Doch sie hat es geschafft, viele Kämpfe, die vorher nicht sichtbar waren, ins Rampenlicht zu rücken und eine öffentliche Diskussion in Gang zu setzen, die bis heute andauert. Wir alle sind Ni Una Menos. Es ist eine kollektive Erfahrung.
Que no me levanten la mano, ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz.
Eine kollektive Erfahrung, weil alle Frauen von verschiedenen Formen sexistischer oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Eine kollektive Erfahrung aber auch, weil die betroffenen Frauen sich nicht mehr alleine fühlen. Sich nicht mehr schuldig fühlen, sondern die Schuldigen anklagen. Die patriarchalen Strukturen nicht als Normalzustand akzeptieren, sondern für Veränderung kämpfen. Den Raum dafür bietet zum Beispiel das Encuentro Nacional de Mujeres, das nationale Frauentreffen in Argentinien.
32. Encuentro Nacional de Mujeres.
Resistencia. Chaco.
El Encuentro Somos Todas. Se hace todos los años desde 1986, cuando unas 1000 mujeres se autoconvocaron para tratar sus problemáticas específicas.
Das Treffen findet seit 1986 statt. In den letzten Jahren sind aus 1000 Teilnehmerinnen Zehntausende geworden, die Jahr für Jahr feministische Geschichte schreiben.
Y para cada una de nosotras que participa del Encuentro Nacional de Mujeres es un momento de empoderamiento, de llenarnos de energía, de encontrarnos con compañeras y podemos compartir en los más de 71 talleres que hay nuestra realidad y también avanzar en la construcción de proyectos y políticas en conjunto.
Die Teilnehmerin María Sol de la Torre von Malajunta schwärmt, dass dieses Treffen für jede Einzelne ein Ort der Selbstermächtigung ist. In den über 70 Workshops entstehen neue Projekte und gemeinsam werden politische Ziele festgelegt. Auch das kulturelle Angebot ist politisch. Die bekannte Frauenmurga Baila La Chola hat eigens für das Treffen ein Lied kreiert. Wenn wir vom Glauben reden, spüren wir keine Ablehnung. Denn diese Glaubenssätze haben uns vereint. Wir schreien, legale Abtreibung. Ni una menos haben wir schon gesagt und nieder mit dem Patriarchat. Unsere Leben verteidigend, treffen wir dich auf der Straße. Die Schwerpunkte des diesjährigen nationalen Frauentreffens in der argentinischen Stadt Resistencia im Chaco lagen auf der Feminisierung von Armut, der Legalisierung von Abtreibung und den nicht abnehmenden Femiziden.
Die Feminisierung der Armut lässt sich nicht verleugnen. Im 21. Jahrhundert sind es immer noch wir, die den Großteil der unbezahlten Haus- und Pflegearbeit erledigen. Wir sind es, die das Zuhause aufrechterhalten. Und obendrein erhalten wir für die gleiche Arbeit 27% weniger als die Männer.
Der Legalisierung von Abtreibung.
Exigimos
Wir fordern die Verabschiedung des Gesetzes zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, das bereits zum 6. Mal im Nationalkongress vorgestellt wird. Die Souveränität über unsere Körper zu erobern, ist ein revolutionärer Akt. Wir fordern Sexualerziehung, um eigenständig entscheiden zu können. Verhütungsmittel, um nicht abtreiben zu müssen. Legale, kostenlose und sichere Abtreibung, um nicht zu sterben.
Und den nicht abnehmenden Femiziden.
Jeden Tag verlieren wir eine Schwester aufgrund der einfachen Tatsache, dass sie eine Frau ist.
Das patriarchale Justizwesen stellt sich hinter Gewalttäter und Frauenmörder. Der Staat stellt weder Mittel zur Verfügung, noch macht er ganzheitliche Vorschläge, um die Problematik ernsthaft anzugehen. Wir fordern die Anwendung des Gesetzes gegen geschlechtsspezifische Gewalt.
Dieses auf ganzheitlich angelegte Gesetz zum Schutz der Frauen vor Gewalt hat die feministische Bewegung bereits erkämpft. 2009 wurde es verabschiedet. Zoe Veron, Anwältin mit Spezialisierung auf Frauenrechte, kritisiert allerdings, dass von staatlicher Seite nur sehr wenig getan werde, um das Gewaltproblem ganzheitlich anzugehen.
In Argentina hay una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Hay un plan nacional, no tienen el presupuesto adecuado, o sea, lo han dicho organismos internacionales.
Es werden extrem wenig Geldmittel zur Verfügung gestellt, was auch internationale Organisationen bemängeln.
Uno de los primeros obstáculos es la dependencia económica. Entonces, si no hay apoyo económico por parte del Estado para que la mujer pueda salir de esa situación, si no hay programas de vivienda para que la mujer pueda irse, va a ser muy difícil que eso se pueda sostener.
Das größte Hindernis für eine Frau, eine Anzeige gegen den Gewalttäter zu stellen, ist oft die ökonomische Abhängigkeit von ihm. Wenn der Staat also keine finanzielle Unterstützung bereitstellt und für Wohnraum sorgt, wird es sehr schwierig für die Frau, diese Anzeige aufrechtzuerhalten. Maida erzählt, dass viele von Gewalt betroffene Frauen nicht auf die praktische Umsetzung des Gesetzes warten können. Und so haben sie ihre eigene Selbsthilfegruppe, die Defensoría de Género, gegründet.
Defensoría de Género hat sich ausgehend von der Bewegung Ni Una Menos selbst organisiert. Unsere Aufgabe ist es, aktiv auf die Probleme der Frauen aufmerksam zu machen. Das Werkzeug, was wir hauptsächlich nutzen, ist der Escrache. Viele Compañeras aus unserer Gruppe haben erzählt, dass ihr Ehemann sie vergewaltigt oder geschlagen hat. Zur Polizei zu gehen, ist keine Option. Die sagt, wir können nichts machen. Also organisieren wir ständig Escraches gegen den Staat oder Vergewaltiger. Wir gehen zu den Männern nach Hause oder zu ihrer Arbeitsstelle und klagen sie öffentlich an. Es geht darum, diesen Apparat ständig anzuklagen, der das Patriarchat aufrechterhält.
Maida thematisiert, dass viele Frauen, die Gewalt erlebt haben, keine Arbeit finden, dass sie sich nicht trauen, Anzeige zu erstatten, weil sie finanziell abhängig sind. Aber auch finanziell unabhängigen Frauen fällt es schwer, ihren Mann zu verlassen, erzählt Maida aus eigener Erfahrung.
Meine Mutter hat zwar immer gearbeitet und hatte keine finanziellen Probleme, aber es war wahnsinnig schwer für sie, meinen Vater zu verlassen, obwohl er gewalttätig war. Es liegt im System selbst, das nicht vorsieht, dass Frauen und ihre Kinder auch alleine zurechtkommen können. Was wir versuchen, ist zu erklären, dass genau das Feminismus ist. Selbstbestimmung, Selbstverteidigung und die Emanzipation jeder Einzelnen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.